Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Heute unsere letzte Folge zu den Denkwerkzeugen mit Florian und Jens. Wie geht's euch bei der letzten Folge?
Ich freue mich auf die letzte Runde mit euch.
Das geht mir ganz genauso. War eine sehr schöne Reise bis hierher. Was hast du uns für die letzte Folge mitgebracht, Jens?
Zum krönenden Abschluss habe ich euch die Unterscheidung zwischen einer Methode und einem Werkzeug mitgebracht. Die Methode wieder einsortiert in die blaue Welt, das Werkzeug in die rote Welt. Und wenn man sich die Methode so vorstellt wie ein Ablauf mit vorgefertigten Schritten, einen bestimmten Zwischenschritten, Checkpunkten und am Ende kommt ein vorhersagbares Ergebnis raus, dann ist eben eine Methode etwas, was mir sagt, was ich tun soll. Sie sagt mir die Reihenfolge, sie sagt mir, wo ich anfange und sie sagt, was endet. Ein Beispiel dafür, ohne zu sagen, dass das aus meiner Sicht eine gute Methode ist, wäre in drei Schritten zum erfolgreichen Change-Vorhaben. Ja, da Schritt 1, 2, 3 oder in 5 oder 7 oder das 8-Phasen-Modell von Kotter. Ja, also ihr werdet alle eure Beispiele kennen. Das mögen wir wahnsinnig gerne, weil es uns gerade in Gegenwart von Unsicherheit vermeintlich einen Tau in die Hand gibt, ein Seil, eine Orientierung bietet. Insofern habe ich ein Gefühl dafür, warum Methoden so gerne genommen werden. Aber, und jetzt kommt sozusagen die Gefahr, eine Methode ist ja eben nur dann sinnvoll, wenn ich damit etwas behandle, was schon bekannt ist. Ja, also eben nicht die Komplexität, sondern eben die Vorhersagbarkeit, die Kausalität. Und das Gegenstück dazu wäre jetzt das Werkzeug, oder man kann das auch Denkwerkzeug nennen, dann wird es ein bisschen klarer, worauf es hinausläuft. Das fordert mich, deshalb heißt es Denkwerkzeug, fordert mich zum eigenständigen Denken auf. Ja, wenn mir jemand einen Hammer in die Hand gibt, dann sagt das noch erstmal nichts über das Problem, was ich vor der Brust habe und schon gar nicht über den Weg dahin. Das ist einfach nur etwas, mit dem ich etwas machen kann. Das gleiche gilt für einen Schraubenzieher oder eine Säge. Und genauso, wenn wir jetzt über Organisationsentwicklung sprechen, wäre jetzt die Analogie, ein Denkwerkzeug wäre eine Struktur- und Kulturmusteranalyse oder ich schaue mir die relevanten Entscheidungspunkte einer Organisation im Rückblick an oder ich stelle eine Heuristik auf oder. Das sind alles Dinge, die mir nicht sagen, dass ich in folgenden 8 Schritten zum Ergebnis komme, sondern mich mein Handeln konditionieren, mein Denken rahmen, aber mir nicht das Denken abnehmen. Das vielleicht mal zur grundlegenden Unterscheidung. Dann bin ich gespannt, was ihr damit anfangen könnt.
Ja, das ist jetzt irgendwie total blöd. Jetzt habe ich meinen Methodenbaukasten, ja, den schleppe ich immer mit rum. 10 Punkte für gutes Innovationsmanagement, also was Unbekanntes. Und jetzt sagst du mir, kann ich nicht nehmen, weil wie sich das Unternehmen aufstellt im Innovationsbereich, weiß ich ja nicht. Was mache ich denn jetzt?
Du nennst das einfach 10 Denkwerkzeuge für Innovationsbausteine und dann hast du dein Problem gelöst.
Ah, so einfach geht es. Okay.
Nein, deshalb, ich bin ja, wie ihr gemerkt habt, über die Folgen ein großer Fan von der sprachlichen Unterscheidung. Die erfordert aber auch eine gewisse Disziplin in der Anwendung, dass man eben mit dem jeweiligen Begriff die richtige Domäne benennt. Oder, und das habe ich auch schon ein paar Mal genannt, für diejenigen, die uns zuhören, framet die Begriffe so, wie sie für euch in der Organisation relevant sind. Das ist das Entscheidende, dass ihr, wenn ihr einen Begriff benutzt, wisst, was ihr damit meint und auch wisst, was ihr damit nicht meint. Wie der Begriff dann ist, ist egal. Es hilft, wenn es 2 verschiedene Begriffe sind, sonst wird es einfach schwer interpretativ. Und davon hatten wir ja schon einige Beispiele hier in den Folgen.
Gerade uns betrifft das ja, uns drei, da wir ja in verschiedensten Unternehmen unterwegs sind und weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss erstmal so den Sprachbaukasten, da ist ja der Baukasten, erkunden, den der Kunde oder die Kunden dann meist so haben, um halt die gemeinsame Sprache zu sprechen. Also allzu oft habe ich da irgendwas ganz falsch verstanden, weil halt Begriffe anders benutzt werden. Aber zurück zum Thema hier. Also ich glaube, das Wichtigste ist bei dem, das haben wir ja auch schon alle gehört, die bei Kunden unterwegs sind, muss halt nicht jede Methode passt. Also die Methode kann dir total helfen, das kann dir eine Verankerung geben, schon mal so, ach ja, schon mal leicht andenken, okay, das sind vielleicht 3 Schritte, die haben immer ganz gut gepasst für mich. Passt denn das als Werkzeug für meinen Kundensystem und dann ist so die Anpassungsarbeit nötig. Also nicht jede Methode passt. Ne? Ich glaube, das ist so das, was da drin steht. Überdenk das und schau, ja, das als Werkzeug auch benutzen kannst.
Genau, also eine Methode gibt im Prinzip immer auf die Frage die Antwort, wie geht das? Und wenn ich ein Wie geht das beantworten kann, heißt ja, jemand hat sich über das Wie schon mal Gedanken gemacht und hat es in die Methode aufgeschrieben, wie so ein Rezept. Und deshalb ist es auch logisch, dass da x Schritte drinstehen in einer bestimmten Reihenfolge. Und wenn das, was da behandelt wird, eben bekannt ist, ist eine Methode super, weil, und das haben wir auch schon oft gehabt, alles andere ist Verschwendung. Wenn ich etwas neu löse, kreativ, was schon mal gelöst wurde, dann kann ich das machen, aber dann verschwende ich einfach Geld. Für diese Domäne ist das gut. Und das Gegenstück des Denkwerkzeugs gibt mir eben auf, wie geht das, keine Antwort, sondern eher auf die Frage, wer kann das? Also wer von denen, die wir hier in der Organisation haben, hat zu dem Problem, was wir hier gerade behandeln, das passende, die passende Idee, das passende Gefühl? Und dann geht es dazu darum, diese Person, diese Personen in einem Team zusammenzustellen und die am Ende dann auch wieder mit einem konstruktiven Voranirren Experimente machen zu lassen, um herauszufinden, macht das unser Problem größer oder kleiner?
Da können sich ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus ihrer eigenen Berufspraxis dran anschließen. Also wir haben ja alle viel und so auch die mit zum Beispiel Steuerung von Workshop-Formaten oder sonst wie zu tun oder der Durchführung, um jetzt nicht hier Begrifflichkeiten einzuführen. Und dort ist ja das Gleiche. Also jeder kann sich sicher noch an seine Anfangszeit erinnern. Da hat man einfach wahnsinnig gesucht nach Methoden, die einem erklären, wie führe ich einen XY-Workshop durch? Was mache ich in dieser Phase? Was mache ich in jener Phase? Und es ist ja nicht nur so, dass man damit sozusagen Bekanntes bewältigen kann. Es gibt eben halt auch allen Sicherheit, wenn man weiß, dass Schritt 4 nach Schritt 3 kommt. Und dann kommt eben halt jeder im Laufe seiner Moderationstätigkeit irgendwo dahin, dass er merkt, jetzt wäre eigentlich was anderes sinnvoll. Die Methode schreibt aber vor, dass jetzt erst noch Schritt 4 kommt und man macht die und alle sitzen da und sagen, was sollen wir denn damit? Das haben wir doch eben schon mit beantwortet und fängt dann an zu experimentieren. Und das ist, glaube ich, für mich so eine Analogie, dass man, wenn man dann souverän ist im Durchführen von Moderieren von Workshops, ja eben sagt, was macht denn Sinn, um unserem Ziel näher zu kommen? Und dabei wendet man natürlich gewisse Prinzipien an, aber man hält sich nicht sklavisch an bestimmte Methoden.
Genau. Und deshalb, finde ich, erklärt das auch ganz gut. Du hast das vorhin gesagt, am Ende ist es ja dafür da, eine Unsicherheit zu reduzieren. Das ist auch zutiefst menschlich, dass man das möchte. Das ist aber auch ein guter, nachvollziehbarer Grund aus meiner Sicht, warum sowas wie das Spotify-Modell oder wie Netflix seinen Erfolg definiert hat in Büchern oder auch eben als Methode reißenden Absatz findet. Das Einzige, was es allerdings tut, ist im Rückblick auf eine Organisation, deren Erfolgsweg zu versuchen zu beschreiben. Wir hatten das schon in einer anderen Folge mit der Frage, wird es dann sogar noch rationalisiert im Sinne von, das musste sich ja so ergeben oder nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, es erklärt diesen einen Erfolg im damaligen Kontext der damaligen Umwelt dieser Organisation mit den damaligen Kunden und nichts mehr. Und wenn man das auf dem Zettel hat, dann merkt man, dass einem sozusagen die Erfolgsmethode, die einem suggeriert, die Antwort zu haben, bevor ich das Problem gehört habe, einen nicht so richtig weit bringen kann. Und mehr ist es eigentlich auch schon nicht, wie bei den ganzen Unterscheidungen, einfach zu realisieren, in welcher Domäne wende ich welche dieser beiden, ich hätte jetzt ja, Werkzeuge, wie auch immer der Oberbegriff über Methode und Werkzeuge an, was wende ich in welcher Domäne an, wo ist etwas hilfreich und verwendet Verschwendung und wo wäre etwas schädlich, weil ich glaube, in eine Richtung zu kommen, die mir das Instrument gar nicht geben kann. Und wenn das sozusagen eine Analogie ist, mit der die Hörenden was anfangen können, wäre ich ein fröhlicher Mensch.
Ja, also ich finde, es passt wunderbar zu Wissen und Können. Ne? Also Wissen, die Methode und Können, ja, muss halt auch kommen. Und wie Florian auch schon gesagt hat, so mit Teams arbeiten und Moderation machen und. Also da gehört auch ein bisschen Erfahrung und Können dazu. Ich kann nicht mir das alles durchlesen von Punkt 1 bis 10 und dann meinen, das auf Teams direkt 1:1 übertragen zu können. Das hat mich in der Ausbildung auch mal sehr beeindruckt. Da hat ein angehender Coach davon berichtet, dass er beim Kunden war. Und da hat er sich so seinen Plan zurechtgelegt, was er jetzt alles macht. Also das war quasi die Methode. Und dann, ja, nach 3 Fragen, jetzt mal ein bisschen übertrieben, da hat er gemerkt, aber in dem Team stimmt irgendwas nicht und die brauchen ganz was anderes. Und da hat er umgesteuert, was braucht er denn als Team? Und da hat er quasi, ja, erstmal alle Sorgen hochkommen lassen bei dem Team und ist komplett von seiner Methode weggerückt. Das hat mich damals, weil ich noch nicht so viel Erfahrung hatte, total beeindruckt. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, hoffentlich passiert mir das nie. Das geht ja gar nicht. Aber so mit der Zeit kommt dann halt auch das Können und dann auch die Ruhe und die Erfahrung. Man hat einen Methodenbaukasten, ja, der ist relativ groß. Da kann man vielleicht auch mal reingreifen in so eine Situation. weil das halt gut funktioniert, nimmst du raus und passt es an. Ja, ich finde das von der Analogie ganz hervorragend zu wissen und können. So, ihr Lieben, wir haben es geschafft. 10 Folgen sind produziert. Jens, vielleicht nochmal als Abrundung. Du hast es am Anfang schon so ein bisschen gesagt. Jetzt haben wir diese Wortpaare immer gehabt, sind einige durchgegangen, also sind genau 10x2 durchgegangen. Was nützt mir das jetzt? Was mache ich damit?
Das mache ich gerne, Martin. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich im Nachhinein, nachdem ich diese Unterscheidung kennengelernt habe, gemerkt habe, wo und wie groß mein blinder Fleck war. Im Sinne von, ich habe, weil ich nur das, was ich heute als Wertschöpfung der Routine, als Norm, als maschinenähnliches Bild, Steuerung, die ganzen Begrifflichkeiten, weil ich nur das kannte, weil meine damalige Organisation vielfach so agiert hat, habe ich gedacht, das ist die einzige Art, wie man Arbeit organisiert. Und durch diese Unterscheidung und das Aufmachen der Domäne der Dynamik mit all dem, was eben nicht zu steuern ist und der Art und Weise, wie man etwas Nicht-Steuerndes angehen kann, nämlich über Ideen mit Experimenten konstruktiv sich voranirren, hat sich für mich gezeigt, ganz simple Erkenntnis, aber darauf bringe ich es immer wieder zurück, eine Organisation war nie und ist keine Maschine, sondern es ist immer ein komplexes System und etwas zu steuern, was sich der Steuerung entzieht, das kann man machen, aber das führt nicht zu dem, was man sich sozusagen wünscht. Und nochmal, auch das habe ich in der ersten Folge gesagt, es geht nicht darum, das eine durch das andere zu ersetzen. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-Auch. Und wenn die Hörerinnen und Hörer mitgenommen haben, für sich wie so eine Brille zu unterscheiden, wenn ich ein Problem vor mir habe, immer erst zu überlegen, in welcher Domäne bin ich und welchen, jetzt nehme ich deinen Begriff auf, nehme ich den blauen Werkzeugkasten oder den Methodenkasten blau oder den roten Werkzeugkasten, wo bediene ich mich da? Dann wäre ehrlich gesagt schon eine ganze Menge gewonnen, weil ich jeweils das Gegenstück vermeide. Und am Ende wäre dann sowas wie eine Art Befähigung für ein duales Betriebssystem zum Umgang mit Routine und Dynamik eben gut, egal wie hoch der Anteil von Routine und Dynamik im jeweiligen Geschäftsmodell ist und zukünftig werden wird. Insofern, das ist so ein bisschen das Ziel und das, was ich hoffe, was wir ein bisschen zu dritt vermitteln konnten.
Vielen Dank dafür jetzt.
Ich danke euch für die Gelegenheit und für die Zeit und hoffe, dass für die Hörerinnen und Hörer eine ganze Menge Unterscheidungen dabei sind, die einen Unterschied machen. Florian, um das Zitat deines Zitatgebers vom Anfang nochmal aufzugreifen. Wer das noch nicht gehört hat, springt zur Folge 1 zurück.
Schön, dass du da warst, Jens. Vielen Dank. Deine Denkangebote gibt es auch nochmal in kurzer Form zusammengefasst auf deiner Homepage. Das verlinken wir gerne in der Beschreibung zu den Folgen und dann bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch. Bis dann.
Ciao, ciao.